Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Die DHPS hat Schulferien, vielleicht fehlen da auch welche. Wir werden ab übermorgen auch ein paar Tage weg sein, aber heute sind wir noch hier und dürfen Gottesdienst feiern. Das ist sehr schön. Und wenn ich hier vorne stehe, dann wisst ihr ja, es gibt eine Jesusgeschichte. Ich liebe es, Geschichten von Jesus zu erzählen und auch Zuhörer mit hineinzunehmen in einer Art und Weise, dass man selber plötzlich in der Geschichte ist und sich überlegen kann, wie wäre das denn, wenn ich dabei wäre und wie hätte ich reagiert? Und für heute Morgen habe ich eine Geschichte gewählt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 9, und ich werde uns das vorlesen. Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus, der war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gerne sehen, wer dieser Jesus sei. Doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen sollte. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist zusammen mit seinen Anhängern auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Das Passafest steht bevor und eine ganze Gruppe von Menschen ist mit ihm unterwegs. Inzwischen sind die unglaublichen Taten Jesu bekannt im Land. Es spricht sich herum, dass er Menschen heilt, dass er Dämonen austreibt. Ja, und gerade vor kurzem hat er sogar den toten Lazarus zum Leben erweckt. Und deshalb glauben viele inzwischen, dass er der verheißene Messias, der verheißene Retter ist. Den religiösen Führern gefällt das aber nicht. Sie planen seinen Tod. Nun sind sie also kurz vor den Toren Jerichos und Jesus heilt dort einen Blinden. Und nach dieser Blindenheilung kommt er in die Stadt Jericho und muss durch die Stadt durchgehen auf dem Weg nach Jerusalem. Zachäus lebt in Jericho. Er ist ein Oberzöllner, ein Aufseher der Zöllner, die das Geld einsammeln. Also Zoll verstehen wir ja, wenn wir in ein Land gehen, dass wir dort etwas verzollen. Das war so nicht der Fall, sondern es war eigentlich, waren Steuern, die eingetrieben wurden. Und der Zachäus überwachte die Einnahme von Steuern. Der Zollpächter, so nennt ihn eine Übersetzung, musste einen jährlich festgesetzten Betrag an die Besatzungsmacht die Römer abliefern. Und alles, was er darüber hinaus einnahm, das gehörte ihm. Und offensichtlich nahm Zachäus eine ganze Menge Geld zusätzlich ein, denn er war richtig reich geworden. Aber deswegen war er auch ungeliebt von den Leuten. Ja, er war verachtet. Da er als Jude die Staatseinkünfte für die verhassten Römer einsammelte und dadurch der ihre Swing-Herrschaft unterstützte, galt er als nationaler Verräter. Und obendrein sammelte er auf Kosten seiner unterdrückten Volksgenossen auch noch ein Vermögen ein. Das machte ihn zu einem der meistgehassten Männer in Jericho. Und nun berichtet Lukas von diesem Zachäus. Zachäus hat auch von Jesus gehört. Die neueste Nachricht von der Heilung der Blinden hat sich herumgesprochen. Alle reden darüber. Und viele laufen deswegen Jesus auch entgegen, als er in die Stadt hineinkommt. Und sie schließen sich der schaulustigen Menge an. Die Menschenmenge wird immer größer. Doch auch Jesus möchte diesen Jesus mal sehen. Wer ist das? Was ist das für ein Mann? Doch Zachäus hat ein Problem. Erst einmal ist er physisch benachteiligt, denn er ist klein. Dann sind da einfach zu viele Leute um ihn herum und er kommt gar nicht auch nur irgendwie in die Nähe von Jesus. Und vielleicht lässt ihn auch ganz bewusst keiner durch. So, man kann ja gut den Weg versperren, wenn man möchte, dass jemand nicht zu einem bestimmten Ziel kommt. Aber Zachäus ist ein Mann, der sich helfen kann. Er ist zwar ungeliebt, aber dafür ist er reich. Er tröstet sich mit materiellen Dingen und gutem Essen und gekauften Freunden. Und auch jetzt weiß er eine Lösung. Er klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum und in dem dichten Blattwerk dieses Baumes kann man sich gut verstecken, sodass ihn niemand sieht und er ganz entspannt dort auf einem Ast sitzen kann und warten kann und selber sehr gut durch die Blätter hindurch die Menschenmenge sehen kann und hoffentlich auch Jesus, wenn er vorbeikommt. Einsam ist er, nicht gemocht, aber schlau. Und da sitzt er auf seinem Ast und wartet darauf, dass Jesus vorbeikommt. Denn Zachäus will Jesus sehen. Auch wir wünschen uns doch oft, dass wir Jesus deutlicher sehen könnten, dass wir ihn erkennen, wer er ist und erfahren in unserem Leben. Aber wie bei Zachäus ist manchmal einfach ein Hindernis da. Der Blick von Zachäus auf Jesus wird durch andere Menschen behindert und ich frage mich, gibt es Hinderungen, Hindernisse bei dir, die einfach im Wege stehen, um Jesus besser zu sehen? Erlebst du vielleicht gerade in deiner Gottesbeziehung Hinderungen? Oder hast du es in der Vergangenheit erfahren? Zachäus fand diesen Ast, wo er hoffte, Jesus besser zu sehen. Und ich frage dich, wo sitzt du gerade in Bezug auf Jesus? Hast du deinen Ast, also einen guten inneren Platz gefunden, um offen zu sein für eine Begegnung mit Jesus? Und wie geht es dir mit dem Warten auf Jesus, wenn er nicht da zu sein scheint? Zachäus klopft sich im Geiste auf die Schulter. Er hat mal wieder Erfolg mit seiner Strategie. Er sitzt genau richtig, um Jesus zu sehen. Seine Erfahrung bestätigt sich mal wieder. Er muss halt dafür sorgen, dass er das bekommt, was er sich wünscht. Und er wird nicht hin und her geschubst von den Leuten in der Menge. Er kann sitzen, während die anderen auf den Beinen stehen müssen. Er hat alles im Blick und selbst wird er nicht gesehen. Leider kommt er so auch nicht sehr nah an Jesus ran. Aber besser dies als gar nichts. Und dann passiert etwas, womit er in seinen wildesten Träumen nicht gerechnet hat. Jesus bleibt direkt unter ihm stehen und sagt sehr laut und deutlich, auch für die anderen hörbar, Zachäus. Vielleicht denkt Zachäus, woher kennt er meinen Namen? Oh weh, was passiert jetzt? Wird er mich vor allen blamieren und zurechtweisen? Und er kann das höhnische Kichern der Zuschauer schon hören und macht sich innerlich hart für das, was jetzt kommt. Komm schnell herunter, Zachäus, ich muss heute dein Gast sein, sagt Jesus. Es ist übrigens der einzige Bericht in der Bibel, in dem Jesus sich selber in ein Haus einlädt. Und Zachäus denkt, Gast will er sein? Dieser Wunderheiler und große Lehrer bei mir zu Gast? Welch eine Ehre! Das griechische Wort, er nahm ihn auf, beinhaltet nicht nur Essen, nicht nur eine Einladung zum Essen, sondern es beinhaltet das volle Programm des Gastgebers. Also man wird eingeladen, man verbringt Zeit, man isst miteinander, man redet, man bleibt dort, man übernachtet, man ist richtig dort eine Weile Gast. Und in dieser Kultur bedeutet, wer als Gast eingeladen ist, der ist ein Freund. Das bedeutet, Jesus stehend unter dem Feigenbaum sagt, Zachäus ist mein Freund. Deshalb ärgerten sich die Frommen damals ja auch so, wenn Jesus bei einem Sünder einkehrte. Es gab den Vorwurf, er ist ein Freund der Sünder. Und in diesem Text heißt es sogar in Vers 7, da sie das sahen, murrten sie alle. Heißt doch eigentlich auch, dass die Jünger auch nicht einverstanden waren. Ne? Alle, die da waren, ärgerten sich, beschwerten sich. Es fällt ja auf, als Jesus Zachäus anspricht, kommt keine Rüge, keine Verachtung. Keine Gleichgültigkeit, sondern Jesus sagt, ich muss in dein Haus kommen. Er sagt, ich muss dein Freund sein. Ich bin dein Freund, deshalb komme ich zu dir. Man könnte ja fast fragen, wer sucht hier eigentlich wen? Zachäus den Jesus? Oder Jesus den Zachäus. Ich erinnerte mich an die Geschichte über Philippus und Nathanael im Johannesevangelium. Da sagt Jesus zu Nathanael, nachdem er gekommen ist, ich habe dich schon gesehen, als du unter dem Feigenbaum saßest. Jesus hatte Zachäus schon gesehen, lange bevor Zachäus ihn gesehen hat. Und Jesus sieht auch dich und mich schon lange bevor wir ihn sehen. Und er nennt uns beim Namen. Er kommt zu mir und dir. Er findet dich auf deinem Ast, Er kann nicht anders, er muss. Glaubst du das? Zachäus ist in diesem Moment alles andere egal. Die Menschen, die Verachtung, sein kleiner Wuchs, die kurze Vorbereitungszeit für das Gastmahl, auch wenn er natürlich Angestellte hat, muss er doch organisieren. Er strahlt vor Freude. Er könnte jubeln. Blitzschnell ist er vom Baum herunter. Jesus kommt zu mir. Das kann er noch gar nicht ganz fassen. Die unglaubliche Freude des Zachäus hat mich beschäftigt. Überhaupt, wo Jesus auftaucht in den Jesusgeschichten, entstand fast immer Freude. Jesus kam in elende, schmerzhafte, bedrückende Situationen und hinterließ Staunen und Freude. Lest mal die Evangeliumsgeschichten auf diesen Aspekt hindurch, wie wirklich es wahr ist. Jesus ist der Freudenmeister. Und warum ist Zachäus so überwältigt von Freude? Da ist natürlich der offensichtliche Grund: Jesus outet sich als sein Freund im Angesicht seiner Feinde. Aber vielleicht hat Zachäus sich tief im Herzen doch gewünscht, dass es mehr würde als nur mal Jesus sehen. Das Wort sehen kann nämlich auch bedeuten erkennen, Gemeinschaft haben, zusammen sein. Hatte Zachäus vielleicht doch eine Ahnung, dass bei Jesus Dinge möglich sind, die unmöglich scheinen? Hat er sich insgeheim vielleicht sogar eine Begegnung oder eine Lebensveränderung gewünscht, aber es als völlig unmöglich nie so richtig zu Ende gedacht? Gerechnet hat Zachäus mit einem persönlichen, privaten Kennenlernen sicher nicht. Manchmal haben ja auch wir so Ahnungen, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben tun könnte. Aber können wir uns wirklich innerlich darauf einlassen? Oder scheint es dann doch unmöglich zu sein? Zachäus klettert voll Freude von seinem Baum und nimmt Jesus auf. Es heißt im Luthertext, glaube ich, er nahm ihn auf mit Freuden. Freude gibt Kraft. Da wird Energie frei, von der ich vorher gar nichts wusste. Da wird Unmögliches möglich. Auf die Schnelle ein großes Gastmahl organisieren ist ja auch keine Kleinigkeit. Da hat man kaum Zeit zum Nachdenken, da ist Zeit zum Handeln. Und ich erinnerte mich an die Osterpredigt, für die, die ihr hier waren. Der Maria ging es ja ähnlich. Als sie endlich Jesus erkannte, war sie so überwältigt von Freude, dass sie dem Maler aus dem Bild rannte, um den Jüngern von Jesus zu erzählen. Für einen Christen, in dem Jesus wohnt, sind Zwang, ein schlechtes Gewissen oder Angst niemals eine von Gott gegebene Motivation, ihm zu dienen, ihm zu folgen, ein Zeugnis für ihn zu sein. Es ist die überwältigende Freude und eine völlig neue Denke, ein neues Herz, das uns dazu veranlasst, mit den Jüngern zu sagen, wir können es ja nicht lassen, zu erzählen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Zwei Bibelstellen möchte ich euch zu dieser meiner Behauptung lesen. Jesus sagt zum Beispiel im Johannesevangelium, die Verse 9 und folgende: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meinen Anweisungen folgt, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich des Vaters Anweisungen befolge und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich jetzt zu euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Und im ersten Johannesbrief lesen wir Folgendes: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Am Ende ist nun alles ganz anders gelaufen, als der Zachäus sich das vorgestellt hat. Wenn er gewusst hätte, dass er mehr als die Hälfte seines Besitzes verlieren würde, ich glaube, keine 10 Pferde hätten ihn auf diesen Ast gebracht. Er wollte Jesus vorübergehen sehen, er war neugierig. Gut, ehrlicherweise wissen wir nicht, was wirklich vor der Jesusbegegnung im Zachäus vorgegangen ist. Wir haben ja schon über seine möglichen Sehnsüchte in diese Richtung gesprochen, aber mit so weitreichenden Folgen hatte er sicher nicht gerechnet. Das Erstaunliche ist nur, was vorher für den Zachäus eine Katastrophe gewesen wäre, macht er nun freiwillig und mit Freuden. Er trennt sich von einer Menge Geld. Er bekennt, Menschen betrogen zu haben. Wahrscheinlich hat er eine Zeit gebraucht, um all die Leute aufzuspüren, denen er Geld zurückgeben wollte. Hat sein Gesicht verloren durch seine Bußgänge, musste sich demütigen und vielleicht auch noch mal beschimpfen lassen. Seine Wiedergutmachung übertrifft die Vorschriften der jüdischen Schriften und die Erwartung der Geprellten. Im Alten Testamentlichen Gesetz hieß es, dass man Gestohlenes zweifach zurückgeben muss. Erst machte Zachäus Leute arm, nun kümmert er sich um die Armen. Und seine ganze Familie profitiert von dieser Begegnung mit Jesus. Denn Jesus sagt, heute ist diesem Haus, dem ganzen Haus, Heil widerfahren. Als wir gläubig wurden, hatten wir ja manchmal so gewisse Vorstellungen, wie sich unser Leben als Christ entwickeln würde. Oder wie unsere Erfahrungen mit Jesus sein werden. Bei mir war das auf jeden Fall so. Und ich bin dankbar für Seelsorge, die mir half, falsche Vorstellungen und Gottesbilder abzulegen, als ich in eine Glaubenskrise kam. Es mag sein, dass auch deine Erfahrungen mit Jesus ganz anders verlaufen, als du es dir vorgestellt hast. Bist du bereit zu vertrauen, dass Gott dich nicht übersehen hat, dass er dein Freund ist und dass er es gut mit dir meint, Auf der anderen Seite ist es allerdings auch möglich, dass unsere Vorstellungen, wie es sein muss, und unsere Festlegungen uns daran hindern können, neue Gotteserfahrungen zu machen. Vielleicht musst du eine Vorstellung loslassen, die dich hindert, das zu sehen, was Gott tun will und was er schon getan hat. Zachäus bekam eine neue Perspektive für sein Leben. Was er früher als schrecklich empfunden hätte, war nun für ihn Segen. Und diese Geschichte kann in gewisser Weise auch deine Geschichte werden. Die Frage ist, möchtest du Jesus nur von deinem Ast aus, also aus sicherer Distanz, sehen? Oder darf er in dein Haus kommen und womöglich dein ganzes Leben umkrempeln? Wie viel Veränderung darf Jesus bringen? Wie viel Veränderung willst du zulassen? Und wo möchte Gott dir eine andere, neue Perspektive geben auf die Dinge des Lebens und deines Alltags? Zachäus wird diese Jesus-Begegnung nie wieder vergessen haben. Und wir wissen nicht, wie Gott Zachäus auf diese Begegnung vorbereitet hatte, aber mich würde nicht wundern, wenn es bei Zachäus schon viel früher angefangen hätte, dieser innere Weg, um Jesus zu begegnen. Und sicher machte Zachäus weiterhin kleine und große Gotteserfahrungen. Ermutigung und Enttäuschung waren weiterhin Erfahrungen in seinem Leben. Und so ist es auch bei uns. Auch unser Leben ist Jesus-Begegnung und Heilsgeschichte Gottes mit uns. Und dabei reiht sich meistens nicht ein Höhepunkt an den anderen. Und doch ist Gott viel aktiver in unserem Leben, als wir manchmal glauben. Im 5. Mosebuch lesen wir: Erinnert euch des Weges, den Gott mit euch gegangen ist. Vielleicht ist es gut, sich mal wieder zu erinnern. Wo hatte ich schon mal so ein Asterlebnis, wo Jesus plötzlich da war und mich ansprach, wo ich seine Stimme hörte und mein Herz brannte und mich in Bewegung setzte? Was waren die äußeren Umstände? Was die inneren Befindlichkeiten? Was half mir damals, Jesus zu sehen? Vielleicht können diese Erinnerungen mir helfen, mich wieder neu auf die Suche nach dem Ort zu machen, wo ich Jesus begegnen kann, wo er vorbeikommt. Danke Gott, dass niemand dir diese Erfahrungen nehmen kann. Und sei gewiss, dass Jesus auch in Zukunft immer wieder unterwegs ist, um dir zu begegnen, auf die Art und Weise, wie es für dich passt und wie du es brauchst. Lasst uns beten. Herr Jesus, du weißt, wo wir gerade sitzen. Du weißt, wie weit weg oder wie nah wir uns fühlen zu dir hin. Du kennst unsere Hoffnung und Sehnsüchte, aber auch unsere Zweifel, unsere Unsicherheit, unsere Zerrissenheit. Herr, schenke uns das Vertrauen, dass du uns siehst und unser Freund sein willst und unser Freund bist, dass du uns bedingungslos liebst und dass du zu uns in unser Leben und in unser Haus kommen willst. Und wir bitten dich, dass wir unsere Ängste loslassen vor großen Veränderungen, ja vor einem Ruf, den du uns geben könntest, oder einen Auftrag. Herr, gib uns dies Vertrauen, dass wir wissen, du bist der Freudenmeister. Du gibst unserem Leben Sinn und Kraft. Danke, dass du derselbe bist wie damals in Jericho und mit uns genauso umgehst wie mit Zachäus. Danke, dass wir uns deiner Liebe gewiss sein können. Amen.